Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Antigen-Schnelltests. Ist das der neue heiße Scheiß in der Pandemiebekämpfung? Es gibt eine neue Teststrategie aus dem Bundesgesundheitsministerium. Da geht es um Speed, um Geschwindigkeit. Machen soll diese Tests aber nur geschultes Personal.
Es geht immer noch darum, tief in die Nase zu kommen. Das kann man nicht alleine bei sich selbst, als Laie schon gar nicht.
Über diese Antigen-Tests sprechen wir hier in dieser Episode des Podcast-Updates am Donnerstag. Wie sicher sind die Ergebnisse und wer soll sie alle kriegen? Lost. Ich bin so lost. Lost ist das Jugendwort des Jahres. Christian Schmidt aus dem Update-Team hat sich heute mit Jugendwörtern beschäftigt und wird mich gleich abfragen.
YOLO, IBIMS. Oh Gott. Dieser IBIMS-Scheiß, der ist auch schon wieder 3 Jahre her. YOLO ist von 2012 übrigens. Also es wird ja eh irgendwie nicht so ganz ernst genommen, ne? Dieses Jugendwort des Jahres. Ich glaube, sobald das raus ist, benutzt es erst recht kein Jugendlicher mehr. Wir testen aber heute mal dein Wissen, wie swaggy du mit den Kids dran bist. Wir spielen Jugendwort Wissensbundesliga.
Und dann fragen wir uns in dieser Update-Podcast-Episode, wie können wir höflich und ohne Aggression dem Menschen gegenüber klar machen, dass wir anderer Meinung sind. Nicht so wie die beiden hier.
Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe?
Das TV-Duell zwischen Trump und Joe Biden diese Woche ist ausgefallen. Das gibt uns die Zeit, uns daran zu erinnern, wie man produktiv Meinungen austauscht. Auch das im Podcast zum Update am 15. Oktober 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die Corona-Konferenz gestern zwischen Bund und Ländern sollte eigentlich Klarheit bringen, was darf ich, was nicht. Bundesweit komplett hat das nicht geklappt. Noch immer gibt es unterschiedliche Regelungen, vor allem was das Reisen jetzt im Herbst angeht. Aglaya Dana aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hat sich die geltenden Regeln genauer angeschaut. Aglaya, fangen wir mal mit dem Beherbergungsverbot an. Da gab es ja zwischendurch wieder Eilmeldungen auf unser Handy. Also wenn ich jetzt in einem Risikogebiet lebe, wohin kann ich in Deutschland problemlos reisen?
Ja, also diese Liste ist heute länger geworden, der Orte, wo du hin kannst. Das hat aber allerdings nicht so viel mit der Konferenz gestern zu tun, sondern mehr mit Gerichtsurteilen und politischen Entscheidungen von heute, die besagten Eilmeldungen. Also es sind einige Beherbergungsverbote jetzt vom Tisch. In Baden-Württemberg und Niedersachsen haben Gerichte dafür gesorgt, die haben die Verbote gekippt. Und in Sachsen hat die Landesregierung das entschieden. Also wenn man jetzt überlegt, ne, Herbstferien, Nordsee, Erzgebirge, Schwarzwald, da wäre Urlaub jetzt relativ problemlos möglich.
Und wo gelten die Beherbergungsverbote weiter?
Ja, die Liste ist ein bisschen länger. Also weiterhin gelten sie in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, auch in Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen, Sachsen-Anhalt und in Bayern. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass da Urlaub per se nicht möglich ist, ne? Also erstmal muss man ja auch aus einem Risikogebiet kommen, um überhaupt Probleme zu haben. Und dann muss man halt in der Regel einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Der sollte nicht älter sein als 48 Stunden. Und in Mecklenburg-Vorpommern aber, also wenn man zum Beispiel in die Ostsee will, da ist es ein bisschen strenger. Da braucht man 2 Tests oder muss in 14-tägige Quarantäne gehen. Das alles aber ist sozusagen der Jetzt-Zustand. Das kann sich noch weiter ändern, weil die Beherbergungsverbote sind umstritten. Es gab heute Gerichtsurteile, es könnten noch weitere kommen. Und Bayern zum Beispiel prüft auch gerade, ob man daran festhalten will.
Und gleichzeitig hat Bayern heute auch noch angekündigt, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Also noch über das hinaus, was gestern beschlossen wurde.
Genau, die Landesregierung in Bayern, die ist der Meinung, dass die Situation im Freistaat gerade gefährlich ist. Da sind 11 Landkreise und kreisfreie Städte über dem Inzidenzwert von 50. Also das sind ja diese besagten 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in 7 Tagen, haben wir jetzt oft gehört. Und das sind dann halt Risikogebiete. Und weitere 15 Orte sind in diesem Warnbereich, ne, bei der Inzidenz von 35. Und deshalb hat das Kabinett in München beschlossen, dass es in Bayern ab in einigen Tagen noch strengere Regeln geben soll, als es die in anderen Bundesländern gibt.
Gucken wir uns die erstmal an, die gestern beschlossen wurden. Da geht es um das Masketragen und darum, mit wie vielen Menschen man Partys oder so kleine Events feiern kann.
Genau, unter anderem. Also bei der Konferenz gestern von Kanzlerinnen und MinisterpräsidentInnen, da wurde einiges beschlossen. Zum Beispiel eine Sperrstunde für Bars und Restaurants in Hotspots. Um 23 Uhr muss Schluss sein. Und Alkohol kaufen ist dann auch nicht mehr möglich. Wenn man Partys oder Feiern organisiert in Risikogebieten, wenn das im öffentlichen Raum stattfindet, dann mit höchstens 10 Leuten. Im privaten Raum, also zu Hause, dann sollen es nur noch 10 Leute aus 2 Hausständen sein. Und es gibt auch Regeln, die schon vor Ort eben gelten, die noch auf dieser Warnstufe stehen, Inzidenz 35. Auch da gibt es Obergrenzen für private Feiern. Da sind nur 25 beziehungsweise 15 Leute erlaubt. Und da gilt jetzt auch, dass man eben Masken an mehr Orten tragen soll. Also zum Beispiel auch auf offener Straße, nämlich dann, wenn Gedränge entstehen kann oder man über längere Zeit keinen Abstand halten kann. Das könnte zum Beispiel sein in Einkaufsstraßen, auf dem Wochenmarkt oder auch im Büro. Und wie gesagt, wir haben es am Anfang angesprochen, Bayern hat das fast in allen Bereichen noch etwas verschärft. Die Sperrstunde gilt da zum Teil früher. Schon ab 22 Uhr feiern sollen dann noch mit weniger Leuten stattfinden und Maske tragen, zum Beispiel auch während des Unterrichts in Grundschulen. Und noch ein Blick nach NRW, auch ein bevölkerungsreiches Bundesland. Da ist auch noch nicht ganz klar, was von den Regeln wie gilt und ob Maßnahmen verschärft werden. Da will sich Ministerpräsident Armin Laschet morgen äußern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Langenscheid Verlag hatte keinen Bock mehr. Dieses Jahr macht es Verlag Pons. Das Jugendwort des Jahres ist raus. Wir haben alle sehnsüchtig darauf gewartet. Auch Pons hat genauso wie Langenscheid ordentlich Gegenwind bekommen, weil da von vornherein ein paar Wörter gestrichen wurden. Eine Reddit-Community hatte mit großer Mehrheit das Wort Hurensohn eingereicht und vorgeschlagen, wurde aber von der Liste gestrichen. Naja gut, ist jetzt auch nicht das typische Jugendwort dieses Jahres, sondern eigentlich immer. Jedes Jahr ein Wort, das viel benutzt wird, ne? Hurensohn. Ob die Jugendwörter des Jahres wirklich die Sprache der Jugend, wer auch immer die Jugend ist, wiedergeben, sei dahingestellt. Trotzdem hier die Siegerplätze 2020. Christian Schmidt, fang an.
Ich fange an, auf jeden Fall. Platz 3, wild, gerne mit Y geschrieben, als Ausdruck für sehr viele Emotionen, die nicht in Worte zu fassen sind.
Auf Platz 2 des Jugendwortes des Jahres, cringe. Auf Englisch heißt es schaudern. Die Menschen hier benutzen es im Sinne von Fremdscham.
Ja, und auf Platz 1, da haben wir was aus den Deutschlandfunk-Kulturnachrichten.
Lost ist das Jugendwort des Jahres. Mit dem Begriff wird ahnungsloses und unsicheres Verhalten beschrieben.
Nicht schlecht, oder? Hm. Also lost im Sinne von ahnungslos. Wir gucken gleich mal, wer lost ist, ne? Du vielleicht, eventuell. Wir spielen Wissensbundesliga. Und zwar schauen wir besonders auf die Begründungen der Jury. Und danach musst du rausfinden, welches Jugendwort des Jahres das wohl gewesen sein könnte. Ich gebe dir der Fairness halber 3 Antwortmöglichkeiten. Und das Ganze läuft natürlich auf Zeit, wie bei der Wissensbundesliga immer. Und ich zähle Punkte.
Das sind dann Jugendwörter aus den vergangenen Jahren, wenn ich mich doch
nur... Richtig, du kriegst noch ein, zwei Infos dazu. Gut. Du bist nicht völlig im luftleeren Raum.
Ja.
Mal gucken.
Ich bin
bereit. Bist du
bereit
für den Start?
Sollen
dann
wir loslegen?
Los, bitteschön. Ja.
Deutschlandfunk Nova.
Wissensbundesliga.
Jurybegründung. Die Ausgrenzung von Jugendlichen von Ü30-Partys provoziert den Spott der Jugendlichen über diese Form des Fetentums. Was haben sie 2008 gesagt? A. Gammelfleischparty, B. Zombie-Fete oder C. Deine Mutter feiert mit Günther Jauch?
Gammelfleischparty, A.
Richtig. 2005 und 2006 gab es in Deutschland diese Skandale. Aus der Jurybegründung 2010. Diese Wortneuschöpfung zeigt, dass Jugendliche die Entwicklung der Fernsehlandschaft kritisch beäugen. Welches Wort ist hier gemeint? A. Fernseh-Facepalm, B. Niveau-Limbo oder C. Deine Mutter guckt Günther Jauch?
Niveau-Limbo, B.
Richtig, sag mal, du bist gut. Nächstes, die Wendung steht als Synonym für cool oder krass. Laut Jury ist sie unter Jugendlichen weit verbreitet. A. Läuft bei dir, B. Swagistan, C. The dog goes crazy in the pan.
Läuft bei dir, A.
Ey, läuft bei dir. Hm? Gehen wir mal zu 2015. Das war das Wort Merkeln. Auf Platz 2 war das. Was bedeutet das? Eine ungesunde Handstellung, nachdem man sich auf die Schnauze gelegt hat? B. Den Dialekt aus der Uckermark verarschen? Oder C. Erstmal nichts tun und abwarten in Anlehnung an ihren Regierungsstil?
Ja, Merkeln. Das ist ganz klar C. Abwarten und mal gucken, was passiert.
Wieder ein Punkt, Alter. Hm. Die Jugendsprache wird immer internationaler. Diesen Trend will die Jury 2016 ausgemacht haben. Welches Wort wurde es, das jemanden umschreibt, der einen guten Lauf hat? A. Skydigger, B. Jesus Christ oder C. Fly sein?
Da rate ich jetzt mal, wahrscheinlich ist es C, Fly sein.
Alter, das ist ja langweilig richtig geraten. Ehrenmann oder Ehrenfrau, daran können wir uns vielleicht noch erinnern. Das war das Jugendwort 2018. Was war auf Platz 2 als Bedeutung, wenn man sein Gegenüber süß findet? A, glukosehaltig, B, Pheromonkoks oder C, Cutie Pie?
Cutie Pie, sage ich noch ganz schnell hinten raus.
Ah, wenigstens hast du eins mal falsch. Nee, es war tatsächlich ist wie so ein Streberwort, glukosehaltig. Also im Sinne von ne, Glukose, Zucker gleich süß.
Wirklich? Also eher so kein halbwegs junger Mensch
nein,
hat gesagt,
ich habe auch noch nie jemanden in der Bahn gesehen.
Das Mädchen ja, da drüben, genau. Das ist ja total glukosehaltig.
Alter, mega glukosehaltig.
Ja. Hey, ich war gar nicht so schlecht.
Da muss man schon ganz schön fly sein. Ey, aber du hast alle Punkte, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, weil alle minus eins hast du richtig.
Das war nicht so. Ja, irgendwie hat sich's dann doch gelohnt, immer viel darüber zu berichten, über die Jahre hinweg. Ne?
Insofern, ja, vielleicht bist du auch jünger, als du denkst.
Ja, das stimmt. Ja, im Kopf sowieso und mein Körper auch.
Also Glückwunsch von mir auf jeden Fall.
Christian Schmidt, ich danke dir. Ein sehr schönes Spiel rund um Jugendwörter. Das aktuelle Jugendwort des Jahres ist Lost.
Deutschlandfunk Nova. Update.
15. Oktober 2020. Heute wäre eigentlich das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden gewesen. Oder das würde heute Abend in den USA laufen, da aber das Weiße Haus ein Corona-Hotspot ist, quasi wurde die TV-Debatte abgesagt. Der demokratische Herausforderer Joe Biden, der hat für heute dafür ein Q&A eingeplant. Questions and Answers. Er stellt sich den Wählerfragen live im Fernsehen im Network ABC und da hat Trump gesagt, das will ich aber auch. Und er macht jetzt genau das Gleiche auf NBC zur selben Sendezeit. Über den US-Wahlkampf, weniger als 3 Wochen vor der Wahl, sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Doris, also Joe Biden sammelt gerade Rekordspendengelder ein, setzt auf TV-Werbung statt Wahlkampfauftritte. Donald Trump, der tritt wieder auf vor tausenden Anhängern bei seinen Rallies, wie es ja immer heißt. Weiß man eigentlich, was mehr Stimmen bringt? TV, ich sag mal Werbung oder Rallies?
Also wenn man auf die Zahlen guckt, wer wie wo liegt, dann würde man fast annehmen müssen, Geld hilft schon sehr. Mhm. Bei Fernseh, bei Radio, bei Werbung in sozialen Netzwerken. Du sagtest es, Joe Biden steigt in den Oktober mit einer enormen Summe ein, mit $432 Millionen, die er zur Verfügung hat, eben für solche Ausgaben. Trump hat in den letzten Monaten ganz deutlich sehr viel weniger ausgegeben, die Trump-Wahlkampagne, als die Biden-Kampagne. Trump weiß es von sich, dass es am Geld fehlen würde, aber alles weist darauf hin. Die haben sogar in ganz entscheidenden Staaten ihre Anzeigen zurückziehen müssen, weil anscheinend kein Geld mehr da ist. Ja, und bei Joe Biden, da fließt es. Vor einem Jahr sah das noch gar nicht so aus. Da hat der Kandidat gerade mal 25.000 Spenden an einem Tag bekommen. Jetzt ist es in einem durchschnittlichen Tag im September waren es über 24 Millionen Spenden. Das ist total raufgegangen in diesem Sommer mit den Black Lives Matter Protesten und auch mit der Nominierung von Kamala Harris. Und wie gesagt, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Nach den Zahlen liegt Joe Biden in sehr, sehr vielen umkämpften Staaten vorne.
So kurz vor der Wahl konzentrieren sich da auch die Bemühungen auf diese umkämpften, die wichtigen Swing States, also die Staaten, die am Ende die Wahl wahrscheinlich entscheiden?
Ja, unbedingt. Gerade da wird geschaltet und deswegen trifft es die Wahlkampagne von Donald Trump gerade auch besonders heftig, dass sie in diesen Staaten, in Ohio zum Beispiel, in Wisconsin, in Pennsylvania, nicht so viel ausgeben kann, wie sie möchte. Allerdings, die beiden Leute, die gehen auch noch weiter. Die haben zum Beispiel auch jetzt Aktionen in Puerto Rico gestartet. Die Bürger in Puerto Rico können zwar nicht den nächsten US-Präsidenten wählen, aber es gibt Millionen von Puerto Ricanern überall in den USA und sehr viele auch in den Swing States. Und jetzt wird eben in Puerto Rico werden Anzeigen für Joe Biden geschaltet. Es fand ein Interview statt, berichtete die New York Times. Und so versucht man auch auf diese Weise Wähler für die Demokraten zu gewinnen. Übrigens noch ein Nachtrag. Die Spender sind keineswegs alles Großspender. Es gibt insgesamt 5,5 Millionen Spender, darunter viele, die auch nur mal $5 spenden.
Du hast gerade Social-Media-Werbung angesprochen. Es gibt ja aber auch Social-Media-Aktivitäten, die nicht von den Bewerbern selbst kommen. Das Lincoln Project zum Beispiel oder Republicans for Biden, also Republikaner, die für Joe Biden stimmen. Was machen die? Wie relevant sind die in diesem Wahlkampf?
Es gibt ja immer Unterstützer für alle Kandidaten, aber diese beiden Gruppen sind schon durchaus relevant, weil es da eben sich um Menschen handelt, die immer Republikaner waren und die wahrscheinlich bei einem anderen Präsidenten auch republikanisch abstimmen würden, aber jetzt sagen, es geht nicht mehr, hier steht was ganz anderes auf dem Spiel, nämlich unsere Demokratie. Lincoln Project hat sich sozusagen vorgenommen, das sind alles Leute, die früher Wahlkampagnen gemacht haben für US-Präsidenten, für republikanische US-Präsidenten, die haben sich vorgenommen, eben auch mal solche Anzeigen zu entwerfen, die ein bisschen mehr auf den Dollpunkt gehen, als das die Kampagne von Joe Biden macht, die ja doch teilweise sehr vorsichtig ist und nicht anecken will. Da sind die vom Lincoln Project schon sehr deutlich, machen sich lustig über den Präsidenten, machen sich auch lustig über exponierte Kandidaten der Republikaner. Und die Republicans for Biden, die bringen zum Beispiel sehr viel Testimonials auch. Also da sprechen dann Republikaner, die wichtige Funktionen zum Beispiel hatten, wichtige Ämter und sagen, warum sie dieses Mal ausnahmsweise für einen Demokraten stimmen werden. Aber auch ganz normale Leute präsentieren sich da und sagen, nee, ich kann diesen Trump nicht mehr wählen.
Deutschlandfunk Nova USA-Korrespondentin Doris Simon über die aktuellen Wahlkampfstrategien von Donald Trump und Joe Biden.
Deutschlandfunk Nova Update.
Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure.
Joe, you're the liar.
I want to make sure.
You graduated last in your class, not first in your class.
Ach, was für eine Diskussionskultur, oder? In einigen Stunden hätte es da neues Futter geben können von Präsident Donald Trump und Anwärter auf den Job Joe Biden im zweiten TV-Duell. Das wäre eigentlich heute, das findet nicht statt, wegen Trumps Covid-19-Infektion. Stattdessen Fragestunde, sowohl bei Trump als auch bei Biden. Also bei beiden. Vielleicht kommt dann ja mehr Inhaltliches durch. Denn gesittet in einem Raum diskutieren, das scheint schwierig geworden zu sein dieser Tage. Allerdings nicht nur unter US-Präsidentschaftsanwärtern, sondern generell so bei uns. Stichwort Hate Speech und Populismus. Wie können wir wieder produktiv Meinungen austauschen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hatte einen Leitfaden für uns, der vielleicht auch diesen beiden für die dritte TV-Debatte helfen kann.
We welcome the Republican nominee. President Trump.
There's nothing smart about you, Joe.
And the Democratic nominee, Vice President Biden.
Will you shut up, man? Listen.
Zwei Wochen ist das jetzt her. Das erste TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden.
Der Tod der demokratischen Debatte, den konnten wir auch dort besichtigen.
Das sagt Moritz Kirchner. Er ist Diplompsychologe, Politikwissenschaftler und Kommunikationsberater. Seit den 90ern hätten die Republikaner eine neue Strategie im politischen Diskurs etabliert, sagt er. Ausgerichtet auf ein Nullsummenspiel.
Also wenn wir nicht gewinnen, dann müssen die anderen verlieren, viel, viel stärker reingehen und diese politische Polarisierung sich hier eben auch in der Sprache äußert.
Die USA mit ihrem Zwei-Parteien-System ist sowieso schon gespaltener und Trump hat das noch befeuert. Aber auch bei uns wird alles lauter, rauer, extremer.
Und deswegen bin ich definitiv der Auffassung, dass wir eine Verrohung von Sprache in der Gesellschaft haben.
Moritz Kirchner beschäftigt sich viel mit Debattenkultur, Empörung, Wut und Verbalattacken. Und er entwickelt unter anderem Strategien dafür, wie man sowas hier.
Why didn't you do it over 20, the last 25 years?
Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up.
Vermeiden kann. Oder eher, wie man trotz offensichtlicher Differenzen auch höflich und gesittet Meinungen austauschen kann. Sein grundlegender Ratschlag?
Eine Kombination zu machen, aus einerseits Fakten zu liefern, die eben die eigene Argumentation stützen, das Ganze eben durch das eigene Wertesystem zu begründen, das ist das auch, was der Framing-Ansatz sagt. Der sagt, kenne deine Werte und rahme anhand deiner Werte die Debatte und das teile ich auch.
Stichwort Fakten. Eine US-Studie, bei der die Forschenden mehr als 100.000 Kommentare in 500 Online-Diskussionen analysiert haben, hat kürzlich herausgefunden, unabhängig von der Art des Themas ändern Menschen ihre Meinung eher, wenn sie mit faktenbasierten Argumenten konfrontiert werden. Wenn diese Fakten dann auch noch mit dem eigenen Wertesystem gekoppelt werden können, perfekt. Moritz Kirchner hat für ein geeignetes Vorgehen in einer Diskussion eine Art Leitfaden entwickelt. Der besteht aus einem Dreiklang.
Das erste ist, erstmal eine Pause zu machen. Also, dass man nicht sofort antwortet, gerade wenn einen die Antwort irritiert, verstört etc., um den Druck rauszunehmen, um Zeit haben zu überlegen, aber vielleicht auch, um das Gegenüber zu irritieren, weil auch so ein Schweigen ja auch durchaus etwas sein kann, was die Leute dann doch erstmal nochmal zum Nachdenken bringt über ihre Position.
Oft neigt der Mensch in Diskussionen dazu, schnell zu antworten, soll Kompetenz signalisieren, eine klare, feste Meinung unterstreichen. Eine verspätete Reaktion, kurzes Schweigen, eine Pause also, könnte ja als Schwäche ausgelegt werden. Dabei ist es eine Stärke, von der am Ende alle profitieren können.
Das zweite ist strategische Empathie. Das bedeutet, dass in 2 bis 3 Sätzen mein Gegenüber erstmal abholen und sage, ich verstehe dich, ich verstehe deine Position, aber ich sehe es anders, weil. So, und dann eben entsprechend in die Argumentation geht.
Man kann strategische Empathie ja mal durchdeklinieren an einem aktuellen Beispiel. Ein Gespräch mit einem Maskengegner.
Ich verstehe, dass du das als eine Einschränkung empfindest und natürlich ist es auch so, dass zum Beispiel das längere Tragen von Masken unangenehm ist und möglicherweise auch nicht so wahnsinnig hygienisch.
Verständnis aufbringen, Argumente wertschätzen, dem Gegenüber die Möglichkeit bieten, das Gesicht zu wahren und dann in die Abwägung gehen.
Der Punkt, den du machst, ist im Vergleich zu dem, was eben es ansonsten gibt, nämlich die Gefahr einer Ansteckung etc., viel größer. Aber was auch dazu sagen, gibt es auch Grenzen. Also bei Rassismus und Verschwörungstheorien, da sollte man auf gar keinen Fall mit strategischer Empathie antworten, sondern ganz klar in die Grenzziehung gehen.
Dritter und letzter Punkt des Leitfadens, Storytelling. Eigene Geschichten und konkrete Erlebnisse erzählen, um seine Argumentation zu unterfüttern.
Weil Geschichten wenig angreifbar sind. Allerdings muss man bei Geschichten immer am Ende, das nennt man Induktionsargument, also von der Geschichte zum grundlegenden Prinzip kommen.
Ein ganz grundlegendes Prinzip sollte eigentlich auch zuhören oder ausreden lassen sein. Oder wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Kaczmarek kürzlich im Plenum in Richtung der AfD sagte.
Ich habe Ihnen zugehört und es wird Ihnen vielleicht auch mal gut tun, anderen Menschen hier, die auch etwas zu sagen haben, was nicht falsch ist, auch zuzuhören und zu versuchen, es auch noch zu verstehen, dann wären wir ein Stück weiter.
Und wenn auch das nicht klappt, also keiner die Regeln befolgt, dann ist es auch mal legitim zu sagen,
thank you and good night.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland hat eine neue Corona-Teststrategie. Haben wir gestern schon drüber gesprochen hier im Deutschlandfunk Nova Update. Corona-Kontaktpersonen sollen weiterhin mit den normalen PCR-Tests getestet werden. Ein wichtiger Bestandteil sind dann aber auch jetzt die neuen Schnelltests oder Antigen-Schnelltests. Die sollen vor allem im Gesundheitswesen verwendet werden, für Pflegekräfte, aber auch in Seniorenhäusern, auch für Besuchende. Da ist dann in 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis da.
Aber er muss durch medizinisches Personal angewendet werden. Man hat es ja gerade gesehen, es geht immer noch darum, tief in die Nase zu kommen. Das kann man nicht alleine bei sich selbst, als Laie schon gar nicht.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU heute Morgen im ARD-Morgenmagazin. Über diese Antigentests sprechen wir mit der Ärztin und Journalistin Julia Fischer. Hallo.
Hi.
PCR-Test habe ich schon hinter mir, habe ich schon mal gemacht, mit Stäbchen in die Nase und in den Rachen. Gibt es beim Testvorgang irgendeinen Unterschied jetzt bei diesem Schnelltest?
Also gleich bleibt, dass ein Abstrich aus dem Nasenrachenraum genommen wird, genauso wie du das schon erlebt hast. Also schön weit mit dem Wattestäbchen einmal an die Rachenhinterwand und einmal ins Nasenloch, was wirklich ein bisschen unangenehm ist, was aber so sein muss, damit das Ergebnis korrekt wird. Und genau aus diesem Grund sollen auch diese Schnelltests von medizinischem Personal gemacht werden. Sprich, Selbsttests kann man damit erstmal nicht machen. Und nach dem Abstrich geht es dann anders weiter als bei der PCR. Jetzt wird nämlich das Stäbchen in ein Röhrchen gesteckt und mit einer bestimmten Lösung vermengt, mit sogenannten Reagenzien. Und diese Mischung wird dann auf einen Teststreifen getropft. Und ab da funktioniert es eigentlich wie so ein Schwangerschaftstest. Das heißt, man guckt sich diesen Streifen an und ein positives Ergebnis liegt vor, wenn eben nach 15 bis 40 Minuten zwei farbige Balken auf diesem Teststreifen auftauchen.
Und wie sicher ist dann das Ergebnis?
Also im Vergleich mit der PCR ist der Schnelltest deutlich weniger sensitiv, also weniger empfindlich. Das heißt, er liefert häufiger mal auch ein negatives Ergebnis, obwohl die Person in Wirklichkeit doch infiziert ist. Man kann sich das so vorstellen, der Antigentest, der kann eine Infektion dann gut nachweisen, wenn ganz viel Virus im Rachen ist. Das Gute daran ist, wenn der Test positiv ausfällt, ist die Person auch sehr sicher tatsächlich infiziert. Die Trefferquote bei den Positiven, die liegt hier bei über 99%. Und dann trägt derjenige auch sicher so viel Virus in sich, dass er ansteckend ist. Das heißt, Ansteckende kann man mit diesem Test sehr gut finden. Gleichzeitig ist die Gefahr aber hoch, dass er zu viele Infektionen eben nicht erkennt, weil die Person zum Beispiel noch nicht oder nicht mehr ausreichend Virus im Hals hat. Das heißt, grob ereignet sich zwar zur Risikoreduktion, zum Fremdschutz, aber nicht als alleiniges Mittel zur Diagnose.
Dr. Drosten sagt ja auch immer, die PCR bleibt der Goldstandard beim Testen. Das heißt, es wäre jetzt auch keine Lösung, vollständig auf Schnelltests umzustellen.
Nee, genau, leider nein. Also es gibt Anwendungsbereiche, da liefern die Antigentests einen ganz großartigen Mehrwert. Zum Beispiel kann ich mich testen lassen, bevor ich meine Oma in einem alten Pflegeheim besuchen gehe. Personal in medizinischen Einrichtungen kann sich schnell und kostengünstig testen lassen. Und auch für Reiserückkehrer oder Personen, die einen negativen Test für die Arbeit brauchen, ist das alles denkbar. Aber sobald jemand Covid-19-typische Symptome hat oder auch Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, dann muss auf jeden Fall der PCR-Test her, damit die Diagnose einfach wirklich sicher gestellt werden kann. Also die Antigentests sind eine Entlastung, aber keine alleinige Lösung.
Du hast jetzt viele Beispiele genannt, wo solche Schnelltests zum Einsatz kommen könnten. Jetzt hat die Vereinigung der Berliner Clubs, die Clubkommission, am kommenden Wochenende angekündigt, Schnelltests zu testen, weil sie glaubt, dass das eine Strategie sein könnte, also vor dem Club noch schnell auf Corona testen lassen und dann rein in den Club. Was hältst du von sowas?
Also rein theoretisch ist das natürlich eine tolle Idee, der Türsteher 2020 sozusagen. Und ich würde mir auch total wünschen, dass das funktionieren würde. Aber da gibt es einfach echt ein paar Probleme. Also zum einen ist es so, dass es ab November ungefähr 9 Millionen Tests geben wird und die sind vermutlich relativ schnell weggetestet. Das heißt, hier wird auf jeden Fall priorisiert werden, wer die Tests machen darf. Und da stehen eben Krankenhäuser und Pflegeheime ganz weit vor den Clubs. Und zum anderen bedeutet es schon ein Risiko, sich auf diese Schnelltests zu verlassen. Denn es kommen einfach diese falschen negativen Ergebnisse vor. Und wenn jetzt fälschlicherweise jemand in den Club gelassen wird, der doch ansteckend ist, dann hat er da die besten Möglichkeiten, das Virus ganz effektiv und Superspreader-mäßig zu verbreiten. Das ist dann einfach gefährlich. Also so sehr ich das allen Veranstaltern und Partyentzügigen gönnen würde, ich fürchte, so bald wird es nicht kommen.
Die Antigentests, die Schnelltests, darüber haben wir gesprochen mit Ärztin und Journalistin Julia Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn Angela Merkel wirklich ein Talent hat, dann, dass sie vermeintlich komplizierte Zusammenhänge einfach erklären kann. Exponentielles Wachstum.
Dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen Fallzahlen führt.
Das hat die Kanzlerin vor ein paar Wochen erklärt. Und siehe da, es ist so eingetroffen, sogar noch schlimmer, als Merkel es vorgerechnet hat. Eine gewaltige Beschleunigung bei den Neuinfektionen momentan. Und an dieses exponentielle Wachstum müssen wir uns wieder gewöhnen. Es wird unser Leben bestimmen, sagt der Kognitionspsychologe und Buchautor Christian Stöcker. Hallo Christian.
Hallo.
In deinem Buch beschreibst du, dass in einem Experiment 44.000 Menschen eine Exponentialfunktion lösen sollen und die Hälfte lag falsch. Was sagt das über uns aus?
Ja, das ist die schlichte Wahrheit, dass Menschen leider extrem schlecht darin sind, wenn sie sich nicht besonders anstrengen, mit Exponentialfunktionen umzugehen. In diesem Test, da geht es um einen See, der mit Seerosen zuwächst, die sich jeden Tag verdoppeln und die Leute werden gefragt, wann ist die Hälfte zugewachsen? Mhm. Die Hälfte ist eben am vorletzten Tag zugewachsen, weil am letzten Tag kommt dann die Riesenverdoppelung, die dann die ganze andere Hälfte zumacht. Das ist das Wesen des exponentiellen Wachstums und das ist immer wieder überraschend für Leute und deswegen sind wir extrem schlecht darin, damit umzugehen.
Aber wenn wir das so schlecht abschätzen können, sagen wir auch mal bei dieser Corona-Pandemie, so ein paar Kranke in der Bevölkerung, sagt man dann, ne, das sind doch nur ein paar, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kriege, das ist doch nicht so schlimm. Wie erklärst du dir das?
Naja, also das sind da zwei Faktoren. Einmal, dass die Leute sich irgendwie unverwundbar fühlen und glauben, sie sind jung oder was auch immer. Aber das andere ist, dass man dieses rapide Wachstum sich einfach tatsächlich nicht vorstellen kann und sich dann auch nicht vorstellen kann, dass das, was wir in Norditalien zu Anfang des Jahres Entsetzliches gesehen haben, durchaus auch in einem anderen europäischen Land jederzeit passieren kann, dass die Intensivstationen so voll sind, dass die Beatmungsgeräte nicht reichen. Also alles, was sozusagen mich nicht unmittelbar betrifft, erscheint mir auch weniger wahrscheinlich. Das sind übrigens zwei Phänomene, die beide auf den gleichen Denkprozess oder die gleiche Art zu denken zurückzuführen sind, die Daniel Kahneman, der Psychologe, System 1 nennt. Mühelos, schnell, ohne Anstrengung, oft total nützlich, aber wenn es um schwierige Fragen geht, ein extrem schlechter Berater.
Kommen wir da irgendwie raus? Gibt es einen Trick, dass wir das umkehren können in unserem Hirn?
Na, wir müssen uns vor allem das vornehmen, das zu tun erstmal. Also man kann jederzeit seinem System 1 ins Lenkrad greifen und sagen, so jetzt versuche ich das mal irgendwie richtig zu durchdringen und zu verstehen und nicht irgendwie mal eben intuitiv die erste Antwort zu akzeptieren, die mir einfällt, so wie das bei dem Seerosenteich-Test in der Regel der Fall oder auch oft der Fall ist. Sondern ich denke nochmal ganz gründlich drüber nach und konfrontiere mich auch selbst mit der Tatsache, dass ich weiß, dass mein Gehirn mich da austricksen kann, wenn ich nicht aufpasse.
Jetzt schreibst du, Es wird unser Leben bestimmen, das exponentielle Wachstum. Du hast gerade schon den Klimawandel angesprochen und du sagst auch viel mehr, als wir uns das bisher vorstellen können. Also nach dieser Pandemie ist es damit nicht vorbei. Wir müssen uns auf exponentielles Wachstum in vielen Bereichen einstellen.
Das ist tatsächlich der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Es ist so, dass wir schon längst umgeben und umzingelt sind von einem Bündel aus Exponentialfunktionen. Ne? Der CO2-Eintrag in die Atmosphäre, Digitalisierung, die uns alle 2 Jahre doppelt so schnelle Rechner und doppelt so viel Speicherkapazität liefert. Die Bevölkerung in Großstädten, Telekommunikation in Schwellenländern. Alle möglichen Dinge wachsen schon seit Jahrzehnten exponentiell. Es gibt dafür auch den Begriff der großen Beschleunigung, weil exponentielles Wachstum bedeutet eben immer, alles geht immer schneller. Das erleben wir schon ziemlich lang. Ja? Das iPhone ist ein gutes Beispiel. Ja? Wir haben jetzt seit so 12, 13 Jahren real existierendes mobiles Internet, haben jetzt alle das Gefühl, das gab es schon immer. Aber das hat natürlich unsere Gesellschaft total umgekrempelt. Das ist ein schönes Beispiel für real ins Alltagsleben hineinwirkendes exponentielles Wachstum. Nicht so schönes Beispiel ist, was passieren wird, wenn wir nicht aufhören, exponentiell CO2 in die Atmosphäre zu pumpen.
Christian Stöcker, Kognitionspsychologe. Er hat das Buch »Das Experiment sind wir« geschrieben. Danke dir.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.